Ja, vielen Dank für diese passenden Lieder jeden Abend. Singen wir die Lieder und eigentlich ist schon alles gesagt. Wir könnten nach Hause gehen, wir wissen Bescheid. Für Gottes Wort nehme ich mir Zeit. Das sollten wir machen. Das ist eigentlich das Ziel, mein Ziel für heute Abend, euch Mut zu machen. So, also jetzt ist Gottes Wort schwer verständlich. Wir haben ja Text in der Bibel, und da finden einige, die bestätigen, dass Gottes Wort sehr schwer verständlich ist. Da schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, schreibt er über die Geduld Gottes und dass diese Geduld letztendlich zur Rettung von Menschen führt. Und er schreibt, das schreibt auch Paulus darüber. Und in diesen Briefen, sagt er, redet er genauso von der Geduld Gottes, von der Rettung durch Gott. Aber, und jetzt kommt es, ich habe es hier gelb oder grün schön markiert, in diesen Briefen, die Paulus geschrieben hat, also ihr wisst, einige wahrscheinlich Epheserbrief, Galaterbrief, Römerbrief, Korintherbrief und so weiter, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Schwere Kost. Und guckt, dann geht's weiter und dieses schwer zu Verstehende, das passiert Folgendes. Die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen das, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. So, jetzt könnte ich eigentlich sagen, so, liebe Leute, die Bibel ist schwer zu verstehen, lasst lieber die Finger davon, denn sonst verdreht ihr das Ganze auch noch und ihr werdet Sektier. Ich hoffe nicht, dass das am Schluss rauskommt meines heutigen Vortrags. Aber es gibt wirklich auch Christen, die haben das Gefühl, Gott redet kompliziert mit uns. Er redet kryptisch, er redet kodiert und ich muss das dekodieren. Ich muss in der Bibel praktisch einen Schlüssel finden, wie ich die Bibel entschlüssel. Die Bibel versteckt einen Schlüssel und sie hat eine Botschaft in der Botschaft. Ich zeige euch so ein Beispiel. Und das ist der sogenannte Bibelcode. Jetzt muss man wissen, die Bibel, das Alte Testament, ist in Hebräisch verfasst worden. Hebräisch ist eine reine Konsonantenschrift. Was heißt eine Konsonantenschrift? Vielleicht muss ich das auch kurz erklären. In meinem Nachnamen gibt es Vokale A, E. Dann gibt es Konsonanten S, C, H und L. Dann kommt wieder ein Vokal I. Dann kommt M. Das ist Konsonant. A wieder Vokal N, N, oder? Also man könnte jetzt aus meinen Konsonanten die Vokale anders setzen. Und dann würde es zum Beispiel heißen Öschlumon. Tönt fast sächsisch. Das wäre auch eine Variante. Oder nehmt mal einen Vornamen, FLX. Das sind reine Konsonanten. Du kannst natürlich aus meinem Vornamen, wenn du die Vokale anders setzt, kannst du aus meinem Vornamen flexen. Funktioniert. Also versteht ihr, das ist das Prinzip. Also, wir haben natürlich, wenn du nur Konsonanten hast, hast du eine Menge Möglichkeiten, Wörter neu zu formen. Und jetzt hat jemand gesagt, wir finden in dieser Konsonantenschrift der hebräischen Bibel, wenn man die schön nacheinander auflistet, finden wir eine versteckte Botschaft. Zum Beispiel die Attacke 9-11. Wisst ihr noch, oder 2001, 11. September, wo die beiden Türme in New York eingestürzt sind, weil Flugzeuge reingeflogen sind. Und da sagt man, na, das finden wir in der Bibel. Wir finden hier das Wort Zwilling, wir finden Türme, wir finden Umkippen, wir finden Flugzeug und wir finden eine Attacke. Jetzt würdet ihr euch natürlich zu Recht fragen, wie um Gottes Willen finden wir in der Bibel das Wort Flugzeug? Da gab es doch noch keine Flugzeuge. Eben, ganz einfach, wenn du Konsonantenschrift hast, und dann kannst du Vokabel frei zusetzen, wie immer du Lust hast, auf Felix wird flexen. Dann kannst du aus einer Konsonantenreihe von 3, 4 Konsonanten, kannst du Vokabel dazu setzen und dann kriegst du Flugzeug. Das moderne Wort natürlich in Hebräisch für Flugzeug. Das ist natürlich absoluter Humbug. Das ist Schwachsinn, sag's mal ganz deutlich. Denn ich beweise euch, dass das immer mehr, guck mal, hier hat man dann sogar, man hat erstens mal horizontal gelesen, man hat vertikal gelesen und man liest auch diagonal und dann hat man sogar noch eine vierte Variante, man liest dann zum Teil Wörter und man liest jedes zweite Wort aus. Also immer nur jedes zweite Wort. Also man hat die Varianten hier vervielfacht. Und das braucht ihr noch nicht mal. Ich habe euch einen Text in Deutsch, und zwar einen Bibeltext, rein Konsonanten. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie ein Hebräer übrigens die Araber, wie die Zeitung lesen müssen, wie sie die Bibel lesen müssen. So sieht's aus. Das ist ein Bibeltext. Und ich denke, ihr könntet ihr relativ schnell lesen und Gott redete das Wort und sprach und so weiter und so fort. Merkt ihr? Kann man lesen. Ein bisschen Übung. Geht. Das ist reine Konsonantenschrift, das ist jetzt Deutsch, wir haben ja Vokale logischerweise in Deutsch. Aber jetzt habe ich hier, das ist ein Bibeltext hier. Ich habe hier einen Konsonantentext und ich lese nur horizontal. Nur horizontal, nicht diagonal, nicht vertikal, nicht jedes zweite Wort auch noch auslassen, ganz nur horizontal. Und ihr merkt, ich habe jetzt hier das in Rot, die Buchstaben in Rot. Ich kann jetzt aus diesen Buchstaben in Rot folgen. Ich fange oben an. HT kann ich sagen, das heißt heute. TTN heißt töten. LBN, bin. LDN, laden. SBT, Seminar für biblische Theologie. Also, ich habe eine Botschaft gefunden, dass heute Osama bin Laden bei uns in Beatenberg am SBT Menschen ermordet. Merkt ihr? Das ist Humbug. Wenn Gott so mit uns redet, nein, das ist wirklich Schwachsinn. Das kann man vergessen. Die Bibel ist doch nicht so unverständlich, dass ich da praktisch dekodieren muss. Gott spricht mit ganz normaler Sprache zu uns. Mit Sätzen, mit Wörtern, mit Buchstaben, die wir verstehen können. Und auch mit Inhalten, die wir verstehen können. Ich mache heute Folge, ich mache eine Menge Texte heute. Und wir versuchen, die Texte dann zu erklären, aufzuschlüsseln. Ein bisschen Methodik heute Abend. Ein bisschen Methodik muss sein. Also, ich gebe euch mal ein paar Beispiele von ganz alltäglichen Inhalten, die ich meine, die sind nicht schwer verständlich. Erstes Beispiel. Und Esaus Mutter bereitete das Leibgericht zu, wie sein Vater es liebte. Wir wissen alles, was ein Leibgericht ist, eine Lieblingsspeise. Wir wissen, wie man ein Leibgericht zubekochen. Das muss man doch nicht erklären. Das versteht doch jeder. Oder? Da braucht man keine besondere Gabe zu haben, um das zu verstehen. Oder? Zweites Beispiel. Aarons Sohn Eleazar heiratete eine Tochter Putiels, die ihm einen Sohn namens Pinchas gebar. Wir wissen, was ein Sohn ist. Wir wissen, was heiraten ist. Und wir wissen, was Kindergebären bedeutet. Muss man nicht erklären, hallo? Oder muss man es in Sachsen erklären? Was man vielleicht erklären muss, sind diese fremdartigen Namen. Okay, nicht. Ich weiß nicht, wie viele Putiels bei euch es gibt. Und Pinchas wahrscheinlich eher selten. Ja, das sind ein bisschen fremde Namen, andere Kulturen, okay. Aber man muss grundsätzlich den Satz sicher nicht erklären. Weiteres Beispiel. Da weinte Simsons Frau bei ihm und sagte, du hast mich nur und liebst mich nicht. Guck mal, da spielt sich 1000-fach ab. 100.000-fach in Ehen. Das muss man nicht erklären. Das weiß jeder, was das bedeutet. Oder auch dieser Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Muss man das erklären? Nein, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, das ganze Universum. Das Problem mit solchen Sätzen hier ist nicht das Verstehen, sondern glaube ich das? Das ist das Problem. Ähnlich mit diesem Satz. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Das muss man auch nicht erklären. Das versteht auch jeder. Wir werden auferstehen. Christus ist von den Toten auferstanden. Das Problem ist nicht das Verstehen, sondern das Glauben. Nun, es gibt tatsächlich Bibelverse, das will ich nicht versprechen, ich mache es nicht allzu einfach heute Abend. Die verstehen wir zwar vom Inhalt, aber wir verstehen nicht unbedingt den Sinn und Zweck. Das ist was anderes. Also, ich gebe ein Beispiel hier. Du sollst nicht Rind und Esel zusammen an den Pflug spannen. Selbst in Chemnitz, ich meine, es sind sogenannte Stadteier. Wahrscheinlich, die meisten. Aber ihr wisst hundertprozentig, was ein Rind ist. Ihr wisst, was ein Esel ist. Nicht metaphorisch, sondern das Vieh. Ihr wisst wahrscheinlich auch noch, was ein Pflug ist. Und dass man früher mit Esel oder mit Ochse oder mit Rind gepflügt hat, das versteht man. Das Problem, was wir hier nicht verstehen, warum soll das ein Problem sein? Warum ist es verboten? Oder auch das nächste, du sollst nichts anziehen, das zugleich aus Wolle und Leinen gewoben ist. Wir alle wissen, was Wolle ist, wir wissen, was Leine ist, wir wissen, was Kleider sind. Aber wir wissen nicht, warum soll das jetzt ein Problem sein, wenn wir Kleider aus Gemischgewebe, synthetische Kleider tragen sollen. Warum? Das gebe ich zu, das ist ein Problem. Aber grundsätzlich, intellektuell den Satz zu verstehen, das ist sicher kein Problem. Und dann gibt es natürlich die ganz harten, die will ich auch nicht verschweigen heute Abend, die ganz, ganz harten Sprüche. So tötet nun alle Knaben und tötet jede Frau, die mit einem Mann verkehrt hat. Alle Mädchen aber, die noch nicht mit einem Mann verkehrt haben, lasst für euch am Leben. Diesen Satz zu verstehen, überfordert uns intellektuell auch nicht. Das ist nicht das Problem. Wir wissen, was da abgeht. Das Problem ist nicht intellektueller Art hier, sondern emotionaler Art. Dass wir das nicht zuordnen können. Was ist hier los? Kinder töten, Frauen töten. Was ist hier los? Guckt, das führt natürlich dazu, dass wir schon unsere Probleme haben manchmal mit der Bibel. Und jetzt gibt es ja die Experten, die sogenannten Bibelexperten, da gehöre ich auch dazu, die Theologen. Und was machen die? Die machen aus einer einfachen Botschaft tatsächlich, da muss ich mich selber auch in der Nase nehmen, die machen aus einer einfachen Botschaft sehr oft etwas furchtbar Kompliziertes. Und die Leute verstehen es nicht mehr. Sie verdrehen Dinge, sie denken, das muss man ganz kompliziert ausdrücken. Und einer hat, ich finde den genial, Mark Twain hat die Christen beobachtet. Die christliche Musik hatte da seine Kommentare dazu gehabt, wie es damals, das ist interessant, wie die Christen über den Himmel denken und so weiter und so fort. Mark Twain hat sich Gedanken gemacht über die Christen und deren Kommentare zur Bibel. Und er sagt Folgendes, die Forschungsergebnisse der vielen Bibelausleger oder vielen Bibelgelehrten oder vielen Theologen haben schon große Dunkelheit auf die Bibel geworfen. Wenn sie so weitermachen, verstehen wir bald gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das kann tatsächlich passieren. Du liest ein Kommentar, ein Bibelkommentar, dann den nächsten und dann den nächsten und der Kopf platzt. Das ist doch eine simple Botschaft. Warum ist das auf einmal so wahnsinnig kompliziert? Dabei ist doch eigentlich die Bibel sehr alltäglich, sie ist doch eigentlich verständlich. Was haben wir Theologen falsch gemacht, dass die Leute die Bibel nicht mehr lesen? Warum? Oder dass die Leute die Bibel falsch verstehen. Guck mal, es gibt unter den Protestanten, das sind die Tanten, die protestieren. Das sind die evangelischen Christen. Lutherische Christen, reformierte Christen und so weiter und so fort. Unter den Protestanten gibt es sage und schreibe 30.000 verschiedene Denominationen, also eine Art Kirchensplitterungen. Eben, habe einige aufgezählt, die Reformierten, die Lutheraner, die Methodisten, die Baptisten und so weiter und so fort. 30.000 unterschiedliche Splittergruppen. Also es heißt 30.000 unterschiedliche Ansichten zur Bibel. Weil da haben sie sich getrennt. Und wisst ihr was, es wird dafür schlimmer. Ich kenne in meiner eigenen Gemeinde keine einzige Person, die in allen Punkten der Bibelerkenntnis mit meinen Überzeugungen übereinstimmt. Keine einzige Person. Noch nicht mal meine eigene Frau. Und jetzt, wenn ihr glaubt, bei den Katholiken oder bei den Orthodoxen würde Einheit bestehen, nein, natürlich auch nicht. Auch dort gibt es unterschiedliche Ansichten. Das heißt, wir haben also auf dieser Erde momentan ungefähr 2,3 Milliarden Menschen, die sagen, die Bibel ist Glaubensgrundlage. Und alle haben irgendeine besondere Erkenntnis aus der Bibel. Man könnte auch sagen, es gibt 2,3 Milliarden unterschiedliche Bibelauslegungen. Wow. Und das führt natürlich dazu, dass viele anfangen, über die Bibel, die Christen und deren Bibel zu spotten. Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar, ich will euch nicht verschonen heute. Ich möchte euch ein paar solche Spottgelegenheiten mal aufzeigen. Und zwar allem voran Dr. House. Dr. House, das ist eine TV-Ärzte-Serie. Das ist die Lieblingssendung gewesen, die ist mittlerweile nicht, also sie läuft immer noch irgendwie, das wiederholt. Es war die Lieblingssendung der Atheisten, weil Dr. House ist Atheist. Und das ist ein Originalzitat hier, ich habe es in Englisch hier besetzt für euch. Wenn du mit Gott sprichst, wenn du zu Gott betest, dann bist du religiös, ja. Das ist noch ein wenigeres Problem. Aber wenn du meinst, du hörst Gott, dann bist du psychotisch. Dann brauchst du Psychiater. Was sind die berühmten Stimmen in Ohren? Du sagst, du betest, kein Problem, aber du hörst Gott, dann brauchst du einen Psychiater. Nebenbei bemerkt, nur hier, eine kleine Antwort hier, es ist stimmt, wenn die Prämisse stimmt, dass es keinen Gott gibt und wir behaupten, wir hören Gott, dann haben wir tatsächlich ein psychisches Problem. Das ist so. Und dann behandeln wir besser die Bibel wie jedes andere antike Buch auch, wie zum Beispiel Homers Odyssee oder Ilias, den Trojanischen Krieg dann zum Inhalt haben. Wir machen nicht mehr draus aus der Bibel. Aber wenn es Gott gibt, wer hat denn jetzt die Neurose? Wer hat ein psychisches Problem? Wahrscheinlich derjenige, der vor Gott flieht und sich einredet, es gibt keinen Gott, das nur nebenbei. Gut, es gibt die anderen, die spotten folgendermaßen, das ist in Anlehnung an ein Tischgebet von Atheismus Schweiz, sind die Schweizer Atheisten im Internet. Danke Jesus für die lebensfeindliche Sexualmoral, die du uns beschert hast. Die sagen, guck mal, wenn ich in die Bibel hineinschaue, ihr Christen, ihr habt eine Bibel, alles was Spaß macht, verbietet eure Bibel. Also sagt ich praktisch alles verboten. Das ist das Thema von morgen, da werde ich jetzt nichts, die Antwort folgt morgen. Ist das wirklich so? Alles was Spaß macht, verbietet die Bibel und nichts was Freude macht, lässt sie zu. Andere wiederum halten die Bibel für ein hochgefährliches Buch. Das sind die deutschen Atheisten, die sagen, es gibt das Bibelspiel. Jeder öffnet die Bibel an einer zufälligen Stelle und tut genau, was dort steht. Gewonnen hat der, der als Letzter im Gefängnis landet. Okay, spielen wir es mal durch. Ich habe was vorbereitet für euch. Ich habe ein paar Vorverse vor. Würden wir einfach wahllos aufschlagen, würden wir vielleicht folgenden Vers aufschlagen. Dem, der zugrunde geht, gibt Bier und Wein denen, die verbittert sind. Sie sollen trinken und ihre Armut vergessen, nicht mehr an ihr Elend denken. Hallo? Habt ihr gut zugehört? Habt ihr gelesen? Lasst die Leute doch einfach Alkohol trinken und sie vergessen ihr Elend. Okay? Geht weiter. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Und jetzt kommt's. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Wenn du das befolgst, wortwörtlich, bist du spätestens in 2-3 Tagen bankrott und splitternackt. 100%ig. Spricht sich rum. Von dem kriegst du alles. Dass jede Bitte, du musst sie erfüllen. Egal was die Leute, okay, wir gehen zusammen auf die Bank, räumst dein Bankkonto, das ist eine Bitte. Ich muss sie erfüllen. Ich will deinen Mantel, ich will sogar deine Unterhose. Alles musst du geben. So, und jetzt landen wir dann im Gefängnis. Jetzt sind wir bankrott und splitternackt. Aber jetzt landen wir auch in dem Gefängnis. Nehmen wir den nächsten Vers. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Es sei ein Fremder oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Guck, da spätestens landen wir im Gefängnis, wenn wir sagen, wir töten alle Gotteslästerer. Merkt ihr, dass die Atheisten uns hier in eine Ecke drängen? Lass dich nicht in die Ecke drängen. Lass das bitte nicht. Was machen denn hier die Atheisten? Mit diesem Spiel unterstellen sie dir und mir, wir hätten keine Ahnung von Literatur. Wir wären die letzten Deppen und Idioten. Und sie sagt, die Bibel ist ein Buch, in dem jeder Satz ein individueller Befehl an dich ist, an dich persönlich. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich gehe euch vielleicht mal ein bisschen Lösung hier noch. Wie ist es hier mit dem Bier? Ist das wirklich so, man soll einfach mit Bier und Wein das Elend vergessen? Nein, der Zusammenhang würde euch sehr schnell zeigen. Es geht hier um einen Ratschlag an den König. Und das ist ironisch hier natürlich gemeint. Und der König hat eine besondere Stellung, wenn der König anfängt zu saufen. Wenn der König ein Alkoholiker ist, haben wir ein ganz großes Problem. Der König hat eine besondere Stellung. Er muss nüchtern sein und er muss sachlich sein, er muss besonnen sein. Und da habe ich gesagt, okay, die anderen von mir, da spielt es weniger eine Rolle. Die Leute, die arm sind und weiß ich was, da spielt es nicht eine Rolle. Aber wenn die Regierung anfängt, sich Drogen reinzuschieben, dann haben wir ein Problem. Das ist der Hintergrund, relativ einfach, das hat nichts mit irgendeinem persönlichen Befehl zu tun. Oder nehmen wir das zweite hier, das mit dem Mantel und den Unterhosen und was auch immer. Es gibt Grenzen. Wir müssen die gesamtbiblische Botschaft anschauen. Paulus hat das nicht praktiziert. Paulus hat sich öffentlich gewehrt. Paulus hat die Staatsgewalt sogar angerufen. Das höchste Gericht, den Kaiser. Er war nicht einfach nur der Teppich, über den jeder geschritten ist. Das hat sich gewehrt. Das heißt, wir haben Verantwortung für unser Leben, für unsere Existenz und für die Existenz, für die wir verantwortlich sind, für unsere Kinder, für unseren Ehepartner und so weiter und so fort. Das ist nicht so gemeint, dass wir jetzt einfach jede Bitte erfüllen sollen, sondern es meint eine grundsätzliche Herzenshaltung der Großzügigkeit, aber nicht im Sinne von absolut individuell und du musst jede Bitte zu jeder Zeit erfüllen. Und das ist natürlich auch hier mit diesen ganzen Lästerungen von Gott und man soll die Gotteslästerung töten. Wir leben nicht in einer Theokratie. Das ist hier an Israel gerichtet. Es war eine Theokratie und Gott hatte das Recht, in Israel als Theokratie, dass seine Gebote und seine Gerechtigkeit durchgesetzt wird. Er übt Gericht über die Gottlosen. Unser Job als Christen in unserem Zeitalter ist es nicht, die Gottlosen zu richten. Das macht Gott. Unser Job ist es, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Und das sollten wir auch begriffen haben. Und wir begreifen das auch. Aber es gibt Atheisten und manchmal teilweise auch so progressiv, zum Teil Christen, die in das gleiche Horn blasen, die ein Klischee bewirtschaften, das falscher nicht sein könnte. Es lässt sich kaum herausrotten, als wären wir die letzten Vollidioten. Guck mal, ich bringe euch ein Beispiel. Dieses Buch kennt ihr alle wahrscheinlich. Schon als Kind habe ich die verschlungen. Asterix und Obelix. Asterix in Italien. Nun, ich frage jetzt dich, das ist eine einfache Frage. Ist dieses Buch ein Geschichtsbuch? Also wenn du die Stadtbibliothek gehst, wo findest du dieses Buch, wenn du suchst? Unter Geschichte? Natürlich nicht, das weißt du. Du suchst unter Comic oder Kinderbücher oder von mir aus Literatur für erwachsene Kinder. Aber wo suchst du dann dieses Buch? Caesar de Bello Gallico, das heißt der Gallische Krieg. In Lateinisch und Deutsch, wo findest du dieses Buch? Ganz klar unter Geschichte oder unter der Sparte lateinische Literatur. Wir alle wissen das automatisch zuzuordnen. Wenn du die Zeitung liest, machst du das automatisch. Ich mache diese Übung immer mit Studenten. Wenn du eine Zeitung liest, habt ihr automatisch verschiedene Literaturgattungen. Ihr habt zum Beispiel eine Tabelle von einem Fußballclub oder überhaupt die Fußballspiele und Tabelle wäre das erste, zweite, dritte und so weiter. Ihr habt das Wetter, ihr habt eine Todesanzeige, ihr habt ein Stelleninserat, ihr habt einen politischen Kommentar und so weiter und so fort. Und wir alle sind fähig, das richtig zuzuordnen. Es wird dann ein Problem, wenn du sagst, das ist eine Todesanzeige und du liest das als Stelleninserat. Dann hast du ein Problem. Guck, das erwarten wir, von Kindern kann man das nicht erwarten. Wenn sie lesen anfangen, dann erwarten wir nicht, dass sie fähig sind, die Literaturgattungen, Ironie und von Fakten zu unterscheiden. Aber erwachsene Leute können das im Normalfall. Wenn sie das nicht können, sind sie sogenannte funktionale Analphabeten. Sie können zwar die Wörter lesen, aber sie können sie nicht richtig zuordnen. Das heißt, die Zusammenhänge nicht sehen und die Literaturgattungen nicht wirklich erkennen. Ich gebe euch hier noch ein Beispiel. Ich habe hier einen ganz einfachen Satz. Das ist ein Satz. Djokovic schlägt Tsitsipas. Jetzt kann man hier einiges falsch machen. Nämlich, das Erste, was wir falsch machen, wir haben keinen Kontext. Jetzt wahrscheinlich, wenn ich euch fragen würde, ihr würdet sofort den Kontext erkennen. Ihr wisst sofort, wer Djokovic ist und Tsitsipas. Aber wenn jemand diese beiden Namen nicht kennt, dann bleibt ihr nur zu spekulieren und sagt, okay, Djokovic tönt irgendwie serbisch. Tsitsipas tönt irgendwie griechisch. Also ist ein Serbe, der im Griechen einen in die Fresse haut. Sag's mal ganz deutlich. Er schlägt ihn. Das wäre eine Variante. Aber wir haben ja einen Kontext. Und der Kontext macht dann eigentlich jedem sofort deutlich, auch die Leute, die jetzt mit diesen beiden Tennisspielen nichts anfangen können, sie sehen hier ein Bild, das ist ein Tennisprofi, ein Tennisspieler, und dann steht hier Djokovic, schlägt Tsitsipas, und er hat jetzt wie Nadal 22 Grand Slam-Siege. Dann ist alles klar. Dann weiß der Letzte, es geht hier um Tennis und es geht nicht um einander abzuschlagen, sondern es geht im Sport jemanden zu schlagen, besser zu sein. Nun, wenn man so vorgeht, wie die Atheisten behaupten, dann landen wir tatsächlich sehr schnell im Gefängnis. Aber das ist schlicht einfach doof. Wir gehen nicht so vor. Wir haben das drauf, weil wir lesen so die Zeitung und ihr lest so die verschiedenen Bücher. Du gehst doch nicht hin und liest das Telefonbuch und sagst, wow, langweilig. Das sind so viele Namen, aber so wenig Handlung. Du weißt, das ist ein Telefonbuch. Wir sind sogar fähig, die Feinheiten der Literatur zu erkennen. Wir normalerweise, nicht immer, aber normalerweise erkennen wir auch Ironie und Sarkasmus. Nicht immer. Ich bin manchmal sehr ironisch und manchmal, wenn man mich nicht so kennt, erkennt man es nicht. Aber normalerweise erkennt man das schon. Also, wir sind nicht so doof. So, das heißt, ich gebe euch jetzt ein paar Tipps, wie ihr die Bibel lesen könnt. Also das erste haben wir schon gelernt, die Literaturgattung berücksichtigen, wie du es beim Zeitunglesen auch machst. Dann, jetzt kommt es leider für einige doch hart. Die Bibel ist bitte kein Orakelbuch. Was meine ich damit? Ich meine Folgendes, dass man die Bibel aufschlägt und ich nenne das Darts spielen. Kennt ihr dieses Spiel, das man in englischen Pubs spielt, Pfeil, Mitte treffen, Darts spielen. Das heißt, ich schlage die Bibel auf und blind drücke ich auf irgendeinen Vers und das ist mein Vers, mein Tagesvers oder mein Tagesorakel, sage ich mal. Das führt mich jetzt durch den Tag. Und das braucht man sehr oft, wenn es um Entscheidungsfindung geht. Nehmen wir ein Beispiel, das ist Kevin. Kevin überlegt sich eine theologische Ausbildung zu absolvieren, ein Theologiestudium. Er weiß aber nicht, wo. Und er sagt, Gott, zeig mir wo. Macht das Dartspiel blind und er schlägt in Genesis 12, Vers 1 auf. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Wenn Kevin Deutsch ist und in Deutschland wohnt, dann sagt er sich, es ist keine Schule in Deutschland. Es muss im Ausland sein. So interpretiert er das. Und dann macht er dasselbe Spiel noch einmal. Gott, aber das ist, die Welt ist groß. Deutschland ist es nicht. Wo denn? Und er liest Folgendes. In allem, was Sarah dir sagt, hör auf sie. Jetzt, zufälligerweise, ist seine Schwester heißt Sarah. Und diese Sarah sagt ihm, guck mal, ich kenne eine tolle Bibelschule. Ich kenne ein tolles Seminar in der Schweiz, in den Schweizer Bergen. Kann ich dir empfehlen? Was tut er? Er hört auf Sarah. Ja, wunderbar. Für uns ist das gut. Gott hat Humor. So, jetzt kommt er also zu uns. Er startet sein Studium. Er ist 25-jährig. Er sieht gut aus. Er ist noch ledig. Und er sucht selbstverständlich eine Frau. Und der Markt ist groß am SPT. Es gibt 50% Frauen. Alle im heiratsfähigen Alter. Und er geht wieder weiter von und sagt, Herr, ich möchte wissen, wer? Er kann sich nicht wirklich entscheiden. Wer? Bibel aufschlagen, Finger drauf. Ich habe die Dürre gerufen. Er weiß, es muss die dünnste sein in der Klasse oder in der Studentenschaft. Aber das reicht nicht. Ich sage, okay, es gibt aber zwei von denen. Welche? Bitte Gott, nochmal ein Zeichen. Er macht dasselbe. Sie sind wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Jetzt ist er aber endgültig enttäuscht. Jetzt ist es die dünnste, aber es ist auch nicht die hässlichste. So, also er arbeitet sich das Studium. Ein Jahr hält er durch, aber das Studium ist mühsam, ist beschwerlich, viel harter, als er gedacht hat. Und er fragt sich, ist das eigentlich wirklich das Richtige für mich? Er schlägt wieder die Bibel auf. Und er landet hier. Sie sind alle töricht und dumm. Er sagt, okay, das gilt für mich. Ich bin zu dumm, ich gehe nach Hause. Guck, so geht das nicht. Es gibt schon ab und zu, Gott hat Humor. Er braucht manchmal einzelne Bibelverse und Leute zu führen. Das ist aber nicht so, wie er sein Wort verstanden haben will. Er hat sein Wort verfasst in Sätze, die aufeinander folgen. Es gibt Hauptsätze, Nebensätze, es gibt Abschnitte, es gibt ganze Bücher. Es gibt Zusammenhänge zu beachten. Und ich kann nicht einfach ein Tagesorakel rausnehmen. Das funktioniert so nicht. Zusammenhang, ganz wichtig. Ohne Zusammenhang, gebe ich dir Brief und Siegel, kannst du jeden Mist bestätigen. Jeden. Ich mach die Probe aufs Exempel mit unseren Studenten und sage, ich kann euch beweisen, es ist heilsnotwendig. Wenn ihr in den Himmel kommen werdet, dann müsst ihr Jeans von Levi tragen. Sonst kommt er nicht hin. Das kann man beweisen. Biblisch, theologisch. Aber nur out of context, aus dem Kontext herausgerissen. Orakelhaft natürlich. So gehen wir nicht vor. Wir wissen es intuitiv, funktioniert nicht. So, ich muss weiter. Die Bibel ist kein... Sorry, ich bin da zu weit schon. Die Bibel ist also kein Orakelbuch. So, und dann muss man etwas auch berücksichtigen. Die Bibel hat ja verschiedene Literaturgattungen. Nicht alles ist wortwörtlich. Nicht alles. Es gibt Metapher, Bilder, es gibt Gleichnisse, es gibt Allegorien und so weiter und so fort. Ich habe euch ein Beispiel gebracht. Hier wird der Himmel beschrieben. Der Himmel. Und da, liebe Hundefreunde, Freunde, da gibt es wirklich traurige Nachrichten für euch. Draußen sind die Hunde. Ich weiß nicht, wie dein Hund heißt, der Rex oder der Barry oder wie er heißt. Er hat keinen Zutritt zum Himmel. Draußen sind die Hunde. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht wortwörtlich, sondern das ist eine Metapher. Das merkt man dann irgendwann schon, wenn man die Bibel liest. Die Hunde stehen für die Gottlosen. Es ist nicht wortwörtlich gemeint. So, weiter. Berücksichtige stets die spezielle Situation und den Zusammenhang. Ich habe euch jetzt einen Vers gebracht, der ist euch sehr bekannt. Ich habe ihn heute sogar, wir waren in Dresden heute, haben uns die Stadt angeschaut. Und in Dresden gibt es so eine Skulptur und da ist dieser Bibelvers drauf. Das war einer der Lieblingsverse der kommunistischen Herrschaften. In Jesaja 2, Vers 4. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessen. Habt ihr aber gewusst, dass in der Bibel, in der gleichen Bibel, das pure Gegenteil steht? Das pure Gegenteil. Da haben wir es. Widersprüche der Bibel. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Speeren. Das ist das Motto der Schweizer. Ne? Es gibt das Gegenteil. Warum? Guck, das ist je nach Situation. Hier, Jesaja 2, Vers 4, beschreibt übrigens nicht ein weltliches Reich, sondern es beschreibt das Reich Gottes. Und was ist das wunderbar, wenn man nicht mehr das Geld für die Armee ausgeben muss, für die Rüstung ausgeben muss, sondern für die landwirtschaftliche Produktion. Das ist wunderbar. Aber das Zweite ist ein Gerichtswort. Und zwar an die Völker dieser Erde. Und es ist ironisch gemeint. Sarkastisch gemeint. Und Gott sagt, ich ziehe gegen euch in den Krieg. Besser sieht, wer sagt das anders? Er sagt hier, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwerten, eure Winzermesser zu Speeren. Röstet euch, ich ziehe gegen euch in den Krieg. Wir sagen, in der Schweiz sagt man, zieh dich warm an. Sagen wir, zieh dich nur ja warm an. Jetzt kommt's knüppelhart für dich. Das meint je nach Situation hier nicht ein Widerspruch, sondern es je nach Situation anzuwenden. Weiteres Beispiel, auch wieder ein Widerspruch. Antwortet dem Dummen nicht nach seiner Torheit, damit du nicht wirst wie er. Und dann ein Vers weiter nur, das pure Gegenteil. Antwortet dem Dummen nach seiner Torheit, damit er sich nicht selbst für weise hält. Ja, was denn jetzt? Was soll ich jetzt machen? Guck mal, das sind Sprichwörter, das sind nicht einfach Befehle und die kannst du immer eins zu eins in jeder Situation anwenden, sondern es kommt auf die Situation an. Wir haben ein anderes Sprichwort, das oder zwei Sprichwörter, die scheinen auch ein Widerspruch zu sein, das sind deutsche Sprichwörter. Das eine lautet, denke, bevor du handelst. Das kennt ihr, denke, bevor du handelst. Das andere lautet, dem Zögerer oder dem Zauderer gelingt nichts. Das ist ein Widerspruch. Ja, was denn jetzt? Ja, ganz einfach, je nach Situation. Wenn du überlegst, den Job zu wechseln, würde ich dir raten, überlege, bevor du handelst. Überlege ganz gut. Wenn du auf einer Safari in Afrika bist und es kommt ein wütender Elefant auf dich zu, würde ich sagen, nicht überlege noch 10 Minuten. Sondern würde ich sagen, okay, dem Zögerer wird nichts gelingen. Hau ab, so schnell wie möglich. Und das meint es auch hier. Guck mal, es gibt Situationen, da bringt es gar nichts, dem Dummen zu antworten. Du erreichst gar nichts. Dann schweig lieber. Und es gibt Situationen, da ist es wirklich notwendig, den Dummen mal zu sagen, dass er dumm redet. Je nach Situation. Und dann erkläre Implizites durch Explizites und nicht umgekehrt. Ich habe euch auch hier ein Beispiel. Ich hoffe nicht, dass ich jemanden den Glauben raube jetzt mit dem, was ich sage. Da lesen wir in Johannes 20, Vers 19, es war am Abend eben jenes ersten Wochentags. Die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und er sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Weiß nicht, was du hast wahrscheinlich schon Predigen dazu gehört. Und da sagt man Folgendes. Die Jünger hatten sich abgeschlossen, verriegelt, die Tür fest zugemacht, aus Angst vor Verfolgung. Und jetzt kommt Jesus und er hat sich quasi dematerialisiert. Er konnte durch die verschlossene Tür einfach rein. Nun, jetzt, beim Bibellesen ist wichtig, dass wir gut lesen. Steht das so? Nein, steht nicht so. Das implizieren wir. Wir legen es hinein. Das steht nicht, es kann sein. Es könnte sein. Die Frage ist, was wollte Johannes vermitteln? Will er das, dass wir das implizieren, oder heißt es schlicht einfach, okay, sie hatten verschlossen, Jesus steht draußen in der Tür, klopft an, steht da nicht geschrieben, sie machen auf und gut ist, er ist bei ihnen. Könnte auch sein. Guck, das meine ich. Implizites durch Explizites erklären und nicht umgekehrt. Was implizieren wir manchmal in Texte hinein? Selbe gilt für das. So gilt, wer seine Verlobte heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, handelt besser. So, was macht man hier? Folgendes macht man. Man sagt, heiraten ist schlecht, ledig bleiben ist gut. Das implizieren wir. Stimmt aber nicht so. Es steht nicht schlecht und gut, sondern es steht nur gut und besser. Und dann kommt noch etwas dazu, das würden wir dann sofort lesen, wenn wir weiterlesen. Es geht hier um eine spezielle Situation, um die Verfolgungssituation. Paulus sagt, es ist vielleicht besser, wenn du jetzt im Moment keine Familie gründest, es kommt eine schlimme Verfolgung. Also auch hier wieder, was ist implizit, was lesen wir hinein und was ist offensichtlich. So, jetzt kommt die Stelle für die Evangelisten. Es gibt eine Menge Evangelisten unter uns. Jetzt frage ich die Evangelisten, wie verkündigst du das Evangelium? Oder anders gefragt, wie kann jemand Frieden mit Gott schließen? Wie kann jemand seine Sündenvergebung kriegen? Wie kann jemand in den Himmel kommen? Die Standardantwort ist doch normalerweise ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Oder? Das ist die einzige Variante. Glaube an den Herrn Jesus Christus, was er für dich getan hat, dann wirst du gerettet. Stimmt das? Ja, ich gebe euch noch ein paar weitere Varianten. Evangelisten, ihr habt zwei Varianten ausgelassen. Nämlich, man kann durchs Kindergebären gerettet werden und man kann gerettet werden, indem man einen Ungläubigen, einen nichtchristlichen Partner heiratet. Das steht doch hier. Guckt. Sie wird durch das Kindergebären gerettet werden. Wir fragen, wie wirst du gerettet? Glaube an Jesus. Aber hier steht das Kindergebären. Und dann steht, der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst werden ja eure Kinder unrein. Jetzt aber gilt, sie sind heilig. Heilige sind doch gerettet. Also könnte ich jetzt hier ableiten, du wirst gerettet durch Glauben an Jesus Christus. Du bist gerettet durch Kindergebären, das sind die Männer leider ausgeschlossen. Die Variante kommt nicht in Frage. Und du wirst gerettet, indem du einen Nichtchristen heiratest. Die Evangelisten unter uns werden sich zu Recht jetzt wehren und sagen, was redest du hier für Stoß? Zu Recht. Was habe ich nicht beachtet? die Bedeutung der Wörter. Das haben wir auch. Wörter können unterschiedliche Bedeutungen haben. Ich kann Schloss sagen oder Birne, die haben unterschiedliche Bedeutungen. Schloss hat Türschloss oder es kann Gebäude meinen. Und genauso ist es mit Rettung und Heiligung. Das muss nicht unbedingt im Kontext stehen von gerettet im Sinne von gerettet vor dem Zorn Gottes, gerettet für den Himmel. Sondern es kann auch ganz einfach heißen, ich werde gerettet aus einer mieslichen Situation, zum Beispiel aus einem Problem heraus und so weiter und so fort. Also Rettung aus der Not heraus. Also das muss man genau hier beachten. Und das ist ganz wichtig, dass wir präzise auf die Wörter achten. Wenn du morgen zum Arzt gehst und du hast irgendwo Bauchschmerzen, dann gehst du zum Arzt und sagst, ich habe Bauchschmerzen. Und der Arzt sagt, okay, gut, ich gebe dir ein paar Psychopharmaka. Das ist sicher nicht ideal. Sondern der Arzt will genau wissen, und jetzt kommt es darauf an, möglichst genau, präzise zu beschreiben, wo tut es weh. Er will eine klare Diagnose und erst dann kann er dann sagen, okay, du hast Verdauungsprobleme, du hast eine Magen-Darm-Grippe, du hast ein Magengeschwür, du hast Morbus Crohn oder du hast sogar Darmkrebs oder was auch immer. Also die Wörter haben eine Mehrfachbedeutung und je präziser wie wir uns ausdrücken, desto besser. So, weiter. Verstehe kasuistische Gesetze immer exemplarisch. Guck hier, wenn du dem verehrten Rind oder Esel deines Feindes begegnest, sollst du das Tier sogleich zu ihm zurückführen. Das ist ein Gesetz Gottes, ein einfach. Das würden wir heute auch anwenden. Sagen, okay, klar, wenn du irgendwas findest und das gehört nicht dir, dann bring es dem zurück, dem es gehört. Jetzt kannst du sagen, okay, Rind und Esel, klar, bringe ich zurück. Aber wenn sein Kamel dahergelatscht kommt, da steht nicht von Kamel, das behalte ich. Oder du kannst auch modern ausgedrückt haben, wenn ich sein Laptop finde, und ich weiß, das ist sein Laptop, ich behalte, da steht nicht von Laptop. Nein, natürlich nicht. Das ist ein sogenanntes kasuistisches Gesetz. Da wird ein Fall beschrieben und er meint exemplarisch alle anderen Fälle in ähnlicher Weise. Egal was es ist, wenn du etwas findest, es gehört nicht dir und du weißt, wem es gehört, dann bring es zurück. Ganz simpel und einfach. Dann beachte den Unterschied zwischen dem Geist und dem Buchstaben des Gesetzes. Ganz wichtig. Es gibt ein Geist eines Gesetzes, einen Buchstaben. Guck, das Sabbat. Im Sabbatgebot haben die Juden eine wahnsinnige Gesetzlichkeit daraus gemacht. Sie haben gesagt, es ist verboten, einen Knoten zu binden. Es ist verboten, ein Feuer anzuzünden. Es ist verboten, eine Lampe zu verschieben. Es ist verboten, weiterzugehen als bis zur nächsten Synagoge. Es ist verboten, mehr als einen Buchstaben zu schreiben. Einer ist erlaubt, zwei ist verboten. Und ergo, es ist verboten, mehr Tinte mit sich zu tragen als für einen Buchstaben. Merkt ihr, wie ausgeklügelt das war? Und weil es so ausgeklügelt war, mussten sie dann auch wieder eine ausgeklügelte Gesetzlichkeit entwickeln, um diese Gesetze wieder außer Kraft zu setzen. Das geschah zum Beispiel so. Sie sagten, okay, es ist verboten, weite Strecken zu gehen am Sabbat. Aber es ist nicht verboten, auf einem Schiff sich treiben zu lassen, auf dem Floss. Du tust doch nicht arbeiten. Was haben sie gemacht? Sie haben auf ihre Esel Wassersäcke gelegt, haben sich auf die Wassersäcke gesetzt und gesagt, wir lassen uns ja auf dem Wasser treiben. Oder, was haben sie auch noch gemacht? Sie haben gesagt, okay, es ist verboten, eine längere Strecke vom Haus wegzugehen. Sie haben während der Woche, wirklich passiert, haben sie ihre Utensilien, die Zahnbürste zum Beispiel, modern ausgedrückt, oder das Pyjama, oder den Kerzenständer, oder was ich, haben sie in verschiedene Häuser verteilt, über Kilometer weit. Und haben gesagt, okay, mein Erstwohnsitz, mein Zweitwohnsitz, das ist mein Pyjama, mein Drittwohnsitz, meine Zahnbürste und so weiter. Guckt, das den Buchstaben eingehalten. Das macht uns vielleicht technisch gerecht, aber das macht uns korrupt im Herzen. Es gilt hier aber auch das Gegenteil zu beachten. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche nur den Geistesgesetz, der Buchstabe interessiert mich nicht. Auch das gibt es. Die sagen zum Beispiel, okay, Hauptsache alles Liebe. Wenn du alles aus Liebe machst, ist schon richtig. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das ist das Beispiel mit dem Geben. Da gibt's Christen, die sagen, 10% wäre ja gut oder irgendein Prozentsatz. Und die anderen Christen halten dagegen und sagen, nein, alles gehört Gott, alles gehört Gott. Und wie viel geben sie dann für Gott? Nichts. von diesem alles nicht. Da ist mir lieber, sie würden den Buchstaben des Gesetzes einhalten und wenigstens einen Prozentsatz von ihrem Einkommen abgeben. So, also, was lernen wir zusammenfassend? Wir lernen, dass wir die Bibel eigentlich doch lesen wie jedes andere Buch, wie jede andere Literatur auch. Wir stellen fest, die Bibel ist voll mit unterschiedlichen Literaturgattungen. Aber wir haben eine wunderbare Zusage, hier auch wieder im Deuteronomium, also im 5. Buch Mose 30. Dieses Gebot, da ist das Gesetz gemeint, dass ich dir auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Was heißt es? Du kannst es verstehen. Das ist nicht zu kompliziert für dich. Du kannst es begreifen. Es ist nicht irgendwo, und dann kommt hier, es ist nicht im Himmel so, dass du sagen müsstest, wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündigt es uns, damit wir es halten können. Es ist nicht fern von dir, kompliziert, Wahnsinns, unerreichbar. Nein, es ist bei dir. Es ist auch nicht jenseits des Meeres so, dass du sagen müsstest, wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündigt es uns, damit wir es halten können. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten, du kannst es verstehen. Es ist so simpel. Es ist nicht esoterisch. Also, noch einmal, du brauchst, um die Bibel zu verstehen, nicht eine magische Entschlüsselungsmethodik. Die Bibel ist in menschlicher Sprache geschrieben. Die Bibel ist so geschrieben wie jede andere Literatur auch. Nach dem Sensus Literalis, was heißt das? Wenn die Bibel ein Verb nimmt, dann ist es ein Verb. Ein Adjektiv ist ein Adjektiv, ein Nomen ist ein Nomen. Ironie ist Ironie, Geschichte ist Geschichte, Metapher ist Metapher. Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft, Gegenwart ist Gegenwart. Das machst du mit jeder Literatur, das berücksichtigst du. Es ist also nicht ein esoterisches Buch, völlig unzugänglich. Gott redet in einer, ich sage es jetzt mal, Schweizer haben gerne deftig, Luther hat es auch gerne deftig gehabt. Es ist einer stinknormalen Sprache geschrieben worden. Jeder kann es verstehen. Wenn es keine Klarheit gibt, wenn wir behaupten, es gäbe keine Klarheit, der Bibel kann jeder auslegen, wie er will, wo gibt es dann Wegweisung? Das kann es nicht sein. Am Schluss ist alles verloren, wir wissen gar nicht, was Gott will. Wenn Gott nicht deutlich zu uns redet, wie können wir dann feststellen, was er eigentlich will? Gott wird durch diese Taktik, in dem Leute behaupten, wir können nicht verstehen, was in der Bibel steht, Gott wird zum Schweigen gebracht. Wir können ja gar nicht verstehen, was er meint. Guck mal, für wen, ich frage, für wen wurde eigentlich die Bibel geschrieben? All die Texte, die wir in der Bibel, jeder einzelne Text, die 66 Bücher, für wen wurden diese Texte geschrieben? Für irgendwelche Cracks, für irgendwelche Doktoren der Theologie, für irgendwelche Experten? Nein, für ganz stinknormale Menschen. Ganz normale Menschen, wie du und ich es sind. Und die haben verstanden. So, aber gleichzeitig gilt, die Bibel ist nicht wie jedes andere Buch zu lesen. Warum nicht? Deshalb danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das von uns verkündigte, von euch empfangene Wort Gottes nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Guck mal, diese Bibel ist nicht ein Menschenwort über Gott, sondern es ist Gottes Wort, das in euch den Glauben wirksam ist. Das ist das Schöne. Es enthält Gottes Wort. Es ist Gottes Wort. Es ist die Wahrheit. Sie enthält das Leben. Hier spricht Gott und nicht ein Mensch. Wir lesen also die Bibel wie kein anderes Buch. Ja, wir knien vor einem offenen Buch nicht, weil wir die Bibel anbeten, sondern weil es Gottes Wort ist. Und das meiste ist ja wirklich verständlich. Ich sage euch hier, ich habe euch ja was unterschlagen. Oder? Man kann ja den Fokus legen auf etwas hier. Einiges ist schwer zu verstehen. Guckt, ich habe euch ein bisschen veräppelt. Ich habe jetzt das unterstrichen, was eigentlich entscheidend ist hier in diesem Vers. Einiges ist schwer zu verstehen. Was heißt das? Das Allermeiste, das Paulus geschrieben hat hier im Kontext, das Allermeiste, was wir in der Bibel finden, ist eben nicht schwer zu verstehen, sondern für jedermann zu verstehen. Welcher Gott der Liebe und Barmherzigkeit, der die Menschen liebt und seine Rettung den Menschen bekannt geben will, welcher Gott der Liebe würde eine technisch abgehobene Sprache benutzen, um seine Liebe und seinen Rettungsplan zu vermitteln? Dass nur eine ganz kleine Elite, ein paar Hochcracks, ein paar professionelle Wissenschaftler es verstehen sollten. Nein, das macht Gott nicht. Er hat es so vermittelt, dass es jeder verstehen kann. Und Mark Twain habe ich ja am Anfang zitiert, ich zitiere am Schluss. Mark Twain hat gesagt, es ist ja nicht das Problem in der Bibel, dass diese Texte, die ich nicht verstehe, das ist nicht das Problem. Die jucken mich nicht. Die Problemtexte sind die, die ich verstehe. Und wenn wir ehrlich sind, das ist bei uns genau das Gleiche. Wir verstehen längstens genug. Wir verstehen längstens genug. Und weil wir im Lutherviertel sind, zum Zitat noch, ein Luther-Zitat: Der Heilige Geist ist kein Skeptiker, nicht Zweifel oder subjektive Ansichten hat er in unsere Herzen geschrieben, sondern verbindliche Aussagen, die gewisser und unerschütterlicher sind als das Leben selbst und alle Erfahrungen. Das gilt für die Bibel. Amen.